Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Anfang der 1970er Jahre erklangen in der Bundesrepublik Deutschland merkwürdige Töne. Da ist eine neue Generation von Musikerinnen und Musikern angetreten, etwas anders zu machen. Die hatten keine Lust mehr, irgendwelche Vorbilder aus USA oder England nachzuspielen. Das hatten die schon probiert und gemerkt, nee, das bringt's nicht. Wir müssen irgendwie was Eigenes machen. Und die haben was Eigenes gemacht, das teilweise wirklich bis heute wirkt, teilweise auch ziemlicher Schrott ist, aber egal. Die brachen auf zu neuen Ufern, eben auch in die Zukunft. In England nannte man das Ganze despektierlich Krautrock. Naja, die Krauts machen eben Rock. Die Musikerinnen und Musiker fanden die Bezeichnung nicht so toll, aber irgendwie hat sich das gehalten. Und Christoph Dallach, der Musikjournalist, hat sich sehr damit beschäftigt. Denn Bands wie Can, Neu, Amondyl, Popol Vuh, Tangerine Dream, Faust, Cluster oder Kraftwerk, die haben Heerscharen von Musikerinnen und Musikern beeinflusst, die heute unterwegs sind und große Erfolge haben. Da sind natürlich auch Klassiker wie David Bowie, der von Neu sehr beeinflusst war. Blur, Aphex Twin, Sonic Youth, Radiohead, die Red Hot Chili Peppers und viele, 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 viele mehr beziehen sich auf diese westdeutschen Klänge aus jenen Jahren. Ich habe mit Christoph Dallach vor der Sendung über Future Sounds, dieses Buch, das er gemacht hat, eine Oral History, hat ganz, ganz viele Leute befragt, die damals dabei waren, wie ein paar Krautrocker die Popwelt revolutionierten, gesprochen. Und hier ist erstmal noch ein kleiner musikalischer Eindruck von dem, was damals aus Westdeutschland in die Welt geschickt wurde. Ja, so klang das in den frühen 70er Jahren in Westdeutschland. Das war ein kleiner Ausschnitt, ein winziger aus der großen Geschichte dieser Musik namens Krautrock. Und damit beschäftigt hat sich Christoph Dallach. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag.
Krautrock ist ja ein eher unscharfer Begriff, wohl in England erfunden und gebraucht für so ziemlich alles, was ab den frühen 70er Jahren an rockartiger Musik aus Westdeutschland kam. Aber welche Leute haben Sie interessiert? Wer sind die wahren Krautrocker und was zeichnet die aus?
Puh, der Begriff als solcher ist ja schon, sage ich mal, problematisch, weil ist es ja, Rock ist es ja eigentlich überhaupt nicht. Über das Kraut kann man einerseits lange sprechen, ob das nun respektvoll oder höhnisch ist oder auch freundlich. Und Rock ist irgendwie ganz weit weg. Ich habe mich gefreut, dass ich mit fast allen von Ken noch sprechen konnte. Michael Karoli hat schon nicht mehr gelebt. Aber ansonsten sind Ken sicherlich die für mich wichtigste Band in dem Buch.
Mhm. Den Sie ja auch nochmal ein eigenes Kapitel dann auch widmen, genau. Dieser Oral History, die ja, was ich sehr interessant finde, aufzeigt, dass alle diese Leute Kriegs- bzw. Trümmerkinder sind. Wie sehr hat das Dritte Reich, hat der Krieg die geprägt und das, was sie dann später machen sollten?
Das hat die sogar enorm geprägt. Deswegen beginne ich mit meinen Fragen auch in der Nachkriegszeit. Auf Jackie Liebezeit, den Schlagzeuger von Ken, ist sogar noch geschossen worden als Kind. Rüdelius, also Hans-Joachim Rüdelius, der hat in Bunkern gesessen. Das prägt natürlich. Und aufzuwachsen in den 50er Jahren ist natürlich davon geprägt, dass man sich mit der Zeit davor auseinandersetzt, notgedrungen mit den Eltern spricht, von denen die meisten nur geschwiegen haben, mit Lehrern konfrontiert wird, von denen viele 1:1 aus dem Dritten Reich übernommen wurden, wie ich durch das Buch gelernt habe. Und es zieht sich irgendwie bei all diesen Musikern, so verschieden sie auch sind, durch die Bank durch, dass sie Fragen gestellt haben und diese Menschen herausgefordert haben, sich zu erklären und selber irgendwie beschlossen haben für sich, dass sie diesen Ballast irgendwie abwerfen wollen, ist vielleicht falsch, weil sie sich ja nicht irgendwie davon stehlen wollten, aber dass sie ihren eigenen Weg finden müssen und bei Null anfangen müssen, um da wegzukommen.
Das fand ich eine interessante Idee, dass der Krautrock eigentlich in den 50er Jahren beginnt, nämlich in dem Moment, wo die sagen, wir wollen was anderes. Also das ist ja interessant, wie die sich ihre Biografien gestalten. Sie brechen die Schule ab, die legen sich mit allen möglichen Leuten an. Gemeinsam ist ihnen, das sagt der Jazzmusiker Peter Brötzmann, die Scham vor dem Hintergrund dieser Geschichte. Dann passiert natürlich in den späten 60ern ganz viel in Westdeutschland. Und was geschieht dann mit der Musik? Also vorher haben viele kopiert und jetzt passiert was Eigenes. Was geht da ab?
Na, ich glaube, es gibt den Moment, also die fangen ja an mit Beat. Manche fangen mit Jazz an, aber viele fangen mit Beat an. Merken aber irgendwann, dass das Vorlagen sind, wo man so ein bisschen üben kann, aber wo man letztlich nur kopiert. Und irgendwann hat sich bei vielen, so verschieden sie auch sind, ich glaube, Bands wie Tangerine Dream und Can können verschiedener nicht sein. Was die aber vereint, ist die Idee, dass sie was anderes machen wollen. Dass sie eben nicht, wie die Rattles es gemacht haben, Achim Reichel, dass sie eben nicht so die deutschen Beatles sein wollen, sondern dass sie das Gefühl haben, dass sie was ganz Eigenes schaffen wollen. Und das verbindet die alle. Also Krautrock, würde ich sagen, ist eben auch kein Sound, sondern eher so eine Haltung, so eine Grundhaltung. Es sagen ja relativ viele in dem Buch, egal ob es Michael Rother ist, ob es Irmin Schmidt ist, die sagen alle, dass sie irgendwann an dem Punkt waren, wo sie beschlossen haben, bei Null anzufangen. Ich glaube, Michael Rother sagt sogar, er hat aufgehört, Musik zu hören. Mhm. Einfach, um sich frei zu machen.
Ja, interessant ist ja dann auch diese konsequente Abwendung vom Westen. Also man will keine Blue Notes mehr hören. Rother sagt, ihm hätte sich der Magen umgedreht, wenn er mal eine Blue Note gespielt hörte irgendwann. Man fährt nach Afrika, nach Indien, Afghanistan, geht auch sonst wie auf Trips. Drogen spielen eine ganz wichtige Rolle. Man geht aufs Land und da entsteht dann eben einfach eine ganz andere Musik. Man muss auch ehrlich sagen, manches davon ist auch ziemlich grauenvoll. Ich habe noch mal sowas wie Xol mir gestern angehört. Das ist zwar für die damalige Zeit wahrscheinlich revolutionär, aber heute einfach nicht mehr anzuhören. Das ist ja auch spannend, wie Underground dann auch mit Mainstream sich berührt. Die treten dann im Fernsehen auf, diese Leute, hochspannend. Einige von denen wurden richtig berühmt. Tangerine Dream, klar, Kraftwerk natürlich. Andere leben heute von Mindestrente. Was ist da passiert?
Ach, das ist komplex, würde ich sagen. Ich meine, der Erfolg von Tangerine Dream wird, glaube ich, hier immer noch unterschätzt. Zum Beispiel, also die haben ja schon von Fedra ein paar Millionen verkauft. Es gibt natürlich einige, die sich verlaufen haben, würde ich es mal so nennen. Die irgendwie, ich finde traurig, dass bei manchen klar wird, die auch rückblickend immer so mit einer gewissen Wehmut erzählt haben, dass da der ein oder andere Trip zu viel genommen wurde, die irgendwann den Absprung nicht geschafft haben. Bei anderen hat man die Karrieren gar nicht so mitbekommen. Also einer wie Michael Hödig von Agitation Free, von dem ich vorher, muss ich gestehen, auch nicht viel wusste, der hat irgendwie eine relativ große Karriere in Hollywood gemacht für Sachen, die man gar nicht so mitbekommt. Für TV-Serien hat er Soundtracks gemacht, für Computerspiele und lebt heute auf Ibiza. Ich glaube, ganz, ganz mittellos ist er nicht. Man kriegt da irgendwie mit, dass die Karrieren teilweise auch im Verborgenen waren.
Ja, und manche Elektroniker sind dann auch von Hip-Hopern gesampelt worden. Manche können dann den Namen des Hip-Hopers, der sie gesampelt hat, gar nicht richtig aussprechen. Kanye West oder so. Und das sind dann natürlich Tantiemchecks, die gerne genommen werden. Im Untertitel heißt es ja, wie ein paar Krautrocker die Popwelt revolutionierten. Am Ende nochmal gefragt, wo findet sich denn das Erbe des Krautrock im aktuellen Geschehen wieder?
Ich glaube, was die Krautrocker alle eint, dass sie die Idee haben, dass es was Eigenes sein muss. Jeder von denen würde auch nicht sagen, dass er zum Krautrock dazugehört. Die reden immer so von ihrem Weg. Und das findet man heute, glaube ich, wieder irgendwelche verspielten Elektroniker, Jazzleute. Es gibt ja immer noch extrem viel aufregende Musik. Und alle, die das Gefühl haben, dass sie unabhängig von dem, was die anderen machen, ihre eigene Musik machen wollen, irgendwie tragen, soweit man möchte, das Erbe des Krautrocks in sich. Ich finde, was Michael Rother immer schön sagt, dass eine Band wie Stereolab bei allem Respekt, aber die kopiert schon enorm viel und eigen ist an denen nicht so viel. Da ist der Geist des Krautrocks dann ein bisschen missverstanden worden, auch teilweise.
Sagt Christoph Dallach, er hat die Oral History Future Sounds wie ein paar Krautrocker die Popwelt revolutionierten zusammengetragen. Das Ganze ist bei Surkamp erschienen, 511 Seiten, kosten 18 €. Vielen Dank, Herr Dallach.
Sehr gerne, vielen Dank.